So, hallo bei One on One. Es ist spätestens seit Dezember vergangenen Jahres das Thema überhaupt. Und wenn man LinkedIn aufmacht, gibt es gefühlt eigentlich überhaupt gar kein anderes Thema mehr. Ich rede natürlich von ChatGPT, von Generative AI, neuronalen Netzwerken, Sprachmodellen und allem, was so unter dem großen Sammelbegriff der künstlichen Intelligenz zusammengefasst wird. Im Frühjahr, im vergangenen Jahr, kam ja so die erste Welle mit dem großen Durchbruch der generativen KI, also mit Bildgeneratoren. Da waren wir alle echt verblüfft von der Bildgewalt und der scheinbaren Kreativität von DALL-E 2 und haben alle angefangen mit Bildgeneratoren wie eben DALL-E, Midjourney oder Stable Diffusion rumzuspielen. Alle haben sich einmal die Lensa-App runtergeladen und sich neue Profilbilder generieren lassen, in denen alle wie Marvel-Superhelden aussehen. Der Spaß und die allgemeine Verblüffung waren ziemlich groß. Allerdings die professionellen Anwendungen hielten sich da noch ziemlich in Grenzen. Im Dezember kam dann allerdings etwas, das die Medienwelt nachhaltig zu erschüttern und einmal komplett umzukrempeln scheint, nämlich die Veröffentlichung von ChatGPT. Wir haben dann gesehen, wie ChatGPT Medizinexamen besteht, Shakespeare-Verse schreibt, eigenhändig ganze Websites programmiert, Mathematikrätsel löst und ganze New York Times Leitartikel in Sekundenschnelle einfach so generiert. Und verständlicherweise sind jetzt alle Menschen, die irgendwie mit der Produktion von Inhalten zu tun haben, gleichermaßen beeindruckt wie irritiert bis verängstigt. Damit das nicht so bleibt, wollen wir uns hier bei One on One mit diesem Thema in mehreren Folgen mal etwas umfassender beschäftigen. Wir wollen versuchen, dieses Thema für euch mal etwas einzusortieren, zu ordnen, die Auswirkungen auf unsere Arbeit so kritisch zu diskutieren. Gleichzeitig wollen wir euch aber auch ein paar hilfreiche Tipps geben, wie ihr euch selber diesem Thema ein bisschen nähern könnt. Für den ersten Teil habe ich mir heute einmal Markus Bilgeri eingeladen, der sich für uns mit dem Thema KI schon länger beschäftigt, und zwar besonders im Bereich Content und Performance. Hi Markus.
Hi Till, vielen Dank für die Einladung.
So, ich habe jetzt absichtlich nicht meine Anmoderation von ChatGPT schreiben lassen, denn das macht ja eigentlich gerade irgendwie so ziemlich jeder. Das ist ja so der Witz, diese Anmoderation war gar nicht echt, sondern war von ChatGPT geschrieben. Aber es ist ja so, jeder, der was auf sich hält, muss gerade irgendwas dazu sagen. Unterschätzen wir dieses Thema eigentlich oder überschätzen wir es?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es im Moment noch überschätzt wird und dass gerade in Deutschland viele auch so ein bisschen Angst haben vor dem Thema. Insbesondere in unserer Branche, wird das irgendwie Arbeitsplätze ersetzen? Wird das irgendwie Redakteure zum Beispiel ersetzen? Das ist natürlich typisch deutsch, ne? Dass wir immer schauen, dass wir alles irgendwie schon mal schlecht reden, bevor wir es einfach mal ausprobiert haben, bevor wir es irgendwie gesamtheitlich verstanden haben. Aber wenn man sich mal tiefer mit der Materie beschäftigt, was ist ChatGPT eigentlich? Was steckt da auch technologisch dahinter? Wenn man da sich ein bisschen tiefer eingräbt in die Thematik, dann merkt man eigentlich, dass das gar nicht so intelligent ist und dass das gar nicht so weit ist, wie vielleicht viele auch schon glauben, sondern dass das immer noch nicht verlässlich ist, was dort rauskommt, sondern dass man da sehr genau aufpassen muss bezüglich der Datenquellen, auch bezüglich der Fakten, die dort ausgeworfen werden. Und von daher kann man das aus meiner Sicht alles mal ein bisschen entspannter sehen und sollte eher die Chancen sehen, die solche Tools mit sich bringen sich frühzeitig damit beschäftigen, um das einfach auch selbst bewerten zu können.
Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Die User von ChatGPT sind es über 100 Millionen. Also das ist das schnell wachsendste Tool aller Zeiten. Es haben innerhalb von 2 Monaten 100 Millionen Subscriber, 13 Millionen tägliche User. Und natürlich kann nicht alles nur Hype sein. Trotzdem ist es natürlich so, dass in den letzten Jahren, wenn wir mal ans Metaverse denken oder wenn wir an Bitcoin-Technologie denken oder so, natürlich schon einige Säue durchs Dorf getrieben wurden. Was glaubst du zum Thema Hype in Bezug auf ChatGPT?
Ja, also ich habe auch so eine tolle Grafik gesehen, so in den ersten Wochen, die fand ich ganz beeindruckend, welche Plattformen, welche Technologien wie lange gebraucht haben, um 1 Million Nutzer zu bekommen. Das fand ich ganz spannend. Zum Beispiel Twitter hat ganze 2 Jahre gebraucht, Netflix hat 3,5 Jahre gebraucht, ChatGPT hat 5 Tage gebraucht. Also von daher sehr beeindruckend, wie dieses Thema durch die Decke gegangen ist. Für Fachkreise in Tech und Data ist ChatGPT jetzt kein Schocker. Seit ungefähr 2017 werden solche KI-Sprachmodelle hinter verschlossenen Türen erprobt. Das Besondere an der Situation jetzt ist, dass es das erste Mal stattfindet, dass ein KI-Tech-Unternehmen ein Chatbot der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Also vom Labor in den Mainstream sozusagen. Und der Hype kommt vielleicht für viele überraschend, weil eben doch die Qualität des Dialoges mit der künstlichen Intelligenz wirklich unglaublich menschlich wirkt. Und in Bezug auf Hype könnte man sich wirklich auch nochmal so dieses Gartner-Hype-Cycle-Modell anschauen, was ganz schön erklärt, finde ich, wie solche Hypes entstehen und wie lange auch technologische Themen, die zu einem Hype werden, dann auch brauchen, bis sie sozusagen wirklich im operativen Tagesgeschäft sinnstiftend angekommen sind.
War das nicht die Essenz von diesem Gartner-Hype-Cycle, dass sie kurzfristig überschätzt werden, diese Themen, langfristig aber unterschätzt? Also sozusagen die wahren Auswirkungen entfalten sich eigentlich erst langfristig, ne?
Ja, richtig. Ne? Also wenn man, das können wir ja auch nochmal in die Shownotes packen, wenn man sich diesen Gartner-Hype-Cycle jetzt mal anschaut, das gibt es für verschiedene Themenbereiche, für verschiedene Branchen, dann ist es immer so, dass ein Innovationsthema entsteht und so langsam sozusagen in der Öffentlichkeit diskutiert wird, bis er auf dem sogenannten Peak der überzogenen Erwartungen heißt das. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade bei dem ganzen Thema. Und wenn man jetzt so ein bisschen diese Hype-Cycles der letzten Jahre im Bereich Technology oder auch AI anschaut, dann wird eben auch jetzt gesagt in der letzten Übersicht von 2022, dass es jetzt noch ungefähr 1,5 bis 3 Jahre dauert, bis Deep Learning oder Machine Learning, wo jetzt ChatGPT dazugehört, eben dann auch auf dem sogenannten Plateau der Produktivität angekommen ist. Das heißt, wirklich auch fester Bestandteil des Businesses ist. Und ich glaube, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das jetzt so in 2, 3 Jahren dann wirklich so ausgereift ist, auch sozusagen jetzt, was ja auch bei Google passiert, was auch bei Microsoft passiert mit Bing, dann auch mit Echtzeitdaten verknüpft ist oder mit dem Internet verbunden ist. Das wird also sehr, sehr schnell gehen und eine hohe Dynamik haben. Und da glaube ich, dass es dann noch viel relevanter wird sozusagen. Und dann eben halt, wie du anfangs ja auch gefragt hast, wird das jetzt überschätzt oder unterschätzt? Ich glaube, dann kommen ganz, ganz viele neue Use Cases zum Vorschein, die dann auch uns dazu zwingen werden, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das wird auch einiges verändern.
Bevor wir mal so tiefer einsteigen, einmal, wir wollen uns ja heute eher so auf der Ebene der Anwendungen und Technologie und vielleicht auch der Agenturprozesse drüber unterhalten. Wir wollen dieses Thema, ist das eigentlich Kreativität? Ist das Intelligenz? Was heißt das für unsere Kreation? Heute eigentlich nur streifen, weil ich habe noch einen weiteren Podcast quasi als Nachfolger geplant, der sich dann mit diesem Thema, ist das Kreativität? Ist das Intelligenz? Was hat das wirklich mit Kreation zu tun und mit unserer Vorstellung von Kreation? Das wollen wir dann in diesem nächsten Podcast betrachten. Bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, kannst du einmal kurz schildern, was du jetzt eigentlich gerade bei Territory mit diesem Bereich KI zu tun hast?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich verantworte einen Bereich, der nennt sich Content und Performance. Der ist sehr groß und sehr vielfältig. Es sind 8 Bereiche und es sind eben sowohl Bereiche wie die Content-Kreation, also Redaktionsteams und Grafikteams, als auch sehr technische oder Data-Bereiche wie Data und Analytics oder eben auch Performance-Management oder Web-Consulting. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass moderne Kommunikation und State-of-the-Art-Marketing nur im integrierten Zusammenspiel zwischen Strategie, Kreation, Content, aber auch Tech und Data möglich ist. Das heißt, auch das Thema KI und KI-Tools, Technologien, die eben halt die Content-Produktion oder auch Distribution oder auch die Performance-Messung irgendwie optimieren können, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich und auch meine Kolleginnen und Kollegen beschäftigen müssen.
Wo siehst du denn für uns gerade konkrete Anwendungsfälle?
Ja, also es gibt wirklich zahlreiche Anwendungsfälle. ChatGPT gehört ja zu den KI-Tools, die zwar als Chatbot organisiert sind, aber natürlich eher auch in die Richtung Textgenerierung gehen. Ne? Das heißt, Textautomation ist definitiv ein Thema. Das heißt, textbasierte Inhalte schneller erstellen. Ich kann aber auch intelligente Keyword-Recherche machen. Das heißt, gerade im Bereich SEO, das ist natürlich wichtig, dass ich eben auch suchmaschinenoptimiert schreibe. Und auch dort kann ChatGPT relevante Keywords vorschlagen und so weiter. Aber alles das muss ich natürlich auch im Nachhinein nochmal überprüfen. Ich kann auch übersetzen. Das heißt, das, was wir von, von DeepL kennen, kann ChatGPT auch. Das heißt, im Rahmen von internationalen Kampagnen oder wenn ich internationalen Content produzieren muss, kann ich das auch zur Übersetzung nehmen. Ich kann große Texte zusammenfassen. Ich kann zu Überschriften mir ganze Texte erstellen lassen. Ich kann aber auch ChatGPT einsetzen im Kundenservice. Das spart natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, alle lernen, dass wir KI-Briefing verstehen und ja, auch die richtigen Fragen stellen, um eben auch brauchbare Antworten zu bekommen.
Meine naive Vorstellung ist natürlich, ich habe bislang sitzt ein Redakteur zu irgendeinem Thema da, der ist im Zweifel SEO geschult, schreibt dann einen Artikel und dann kann man das noch so ein bisschen mit verschiedenen Tools checken und dann publiziert der den. Wie wird denn dieses Redakteursverhältnis anders sein oder wie kann man ChatGPT da einsetzen? Ist es so naiv, dass man sagt, hier, ich gebe dir ein Thema vor und dann spuckst du mir den Artikel aus und im Zweifel wird er sogar dann automatisch publiziert?
Also es gibt Experten, die sagen, dass ChatGPT ein sehr, sehr belesener Idiot ist, der nicht wirklich weiß, was er da tut. Und ich glaube, dass in der breiten Öffentlichkeit noch so die Meinung besteht, und davon müssen wir uns verabschieden, dass ChatGPT wirklich sinnvolle und auch fertige Texte ausspuckt, die wir dann irgendwie verwenden können und dass es also nicht mehr nötig ist, zu wissen, wie man einen guten Text schreibt. Das heißt, wenn ich vorher nicht in der Lage war, einen guten Text zu schreiben, kann ich das auch nicht als Nicht-Redakteur mit ChatGPT, weil ich die Ergebnisse, die ChatGPT mir auswirft, immer optimieren kann. Nur um diesen Text zu optimieren, muss ich ja wissen, was einen guten Text ausmacht. Und deswegen glaube ich, dass es eben wichtig ist, dass wir alle KI-Briefing lernen, das heißt diese sogenannten Prompts, wie man sozusagen die KI was fragt, damit man brauchbaren Text rausbekommt, der dann als Basistext dient. Nichtsdestotrotz muss man einmal natürlich die Fakten checken. Man muss aber auch gucken, dass man diesen Text immer wieder optimiert. Das heißt, in der Tonalität, ob es emotional oder nicht emotional ist. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man sagt, agiere wie ein Marketer oder agiere jetzt wie ein Lehrer oder wie ein Wissenschaftler. Und dann versucht ChatGPT, das dann eben entsprechend so anzupassen. Und wenn ich ein und dieselbe Frage auch irgendwie schon 2 Minuten später stelle, kommt auch immer eine andere Antwort raus. Es ist wirklich keine Superintelligenz. Aber was ich ganz interessant fand, das habe ich letztens gehört von Richard David Precht, der gesagt hat, eine Definition von Piaget, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und diese Maschine wurde ja sozusagen von einem Menschen gefüttert und hat immer eine Antwort. Das heißt, das Nichtwissen, was zu tun ist, wäre ein Systemausfall. Und deswegen ist diese Maschine nicht wirklich so intelligent, wie vielleicht viele glauben, sondern es strukturiert ja nur altes Wissen sozusagen neu und ist eine Hilfe, vielleicht anders zu formulieren, vielleicht nochmal zu verkürzen, den Text zusammenzufassen, ihn in eine andere Tonalität zu bringen. Aber am Ende des Tages bedarf es den Menschen, der überprüft, inwieweit dieser Kontext passt und inwieweit dieser Text wirklich weiterhilft für die Zielsetzung, die ich habe. Ne?
Strukturieren ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich zwar mir nicht die Anmoderation dieses Podcasts schreiben lassen, ich habe aber tatsächlich ChatGPT im Vorfeld einfach gefragt, welche Themenbereiche muss ich denn hier abdecken, wenn ich einen Podcast über ChatGPT im Marketing mache? Und natürlich hat es mir auch eine Strukturierung ausgespuckt, auf die ich zwar mehr oder weniger selber gekommen wäre, die mich aber unterstützt und die für mir vor allem sehr schnell einfach sozusagen einen Leitfaden liefert, den ich dann natürlich ergänzen kann, den ich gut finden kann oder nicht gut finden kann, an dem ich mich aber entlanghangeln kann. Ich kann dir das einmal kurz vorlesen. Ich habe also gefragt, was soll ich tun? Und da war die Antwort, wenn Sie einen Podcast über die Anwendung von ChatGPT im Marketing erstellen möchten, sollten Sie folgende Themenbereiche und Fragestellungen in Erwägung ziehen. Und erstens, die erste Frage ist, Einführung in ChatGPT, erklären Sie, was ChatGPT ist und wie es funktioniert. Kannst du das eigentlich erklären, Markus?
Ja, gerne. Also ChatGPT ist ein stochastisches System, das Antworten auf Basis bereits gesehener Daten zusammenstellt. Das klingt jetzt erstmal wenig hilfreich, daher muss ich da noch etwas ausholen. GPT steht für Generative Pre-trained Transformer. GPT ist eine Architekturfamilie, zu der diverse Modelle gehören. Das sind verschiedene neuronale Netze, die diesem Architekturmuster folgen. GPT-Modelle werden darauf trainiert, schlicht und einfach Text zu vervollständigen. Man kann sich das so vorstellen, ChatGPT wurde bis November 2021 mit einer unvorstellbaren Menge von Daten gefüttert. Zum Beispiel mit dem gesamten Wikipedia, mit E-Books, mit ganz, ganz vielen wissenschaftlichen Texten, mit allem, was so existierte an Texten zu verschiedensten Themen. Und was dahinter steckt, ist eben halt ein Algorithmus, der eben auf Basis dieser Textmenge Wahrscheinlichkeiten projiziert und diese auswirft, die dann aber auch noch in Form eines Chatbots sehr menschlich rüberkommen und deswegen auch, glaube ich, auch diese Faszination. Man sieht ja auch, wenn man eine Frage stellt oder wenn man den Prompt eingibt, dass dann halt der Chat überlegt und dann sozusagen schreibt. Aber es ist ja so, die Daten liegen ja in Sekundenschnelle vor und könnten sofort auf einmal ausgegeben werden. Aber damit das.
Echt? Ist das ein Fake?
Ist ein Fake. Das ist wirklich so gemacht, damit man halt denkt, man geht in einen Dialog mit einem künstlichen Agenten, der dann eben halt sozusagen auf der anderen Seite halt auch schreibt. Ne? Aber im Grunde genommen könnte man es sofort als ein Ding rausgeben.
Das ist ja lustig. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist aber tatsächlich wirklich ein wesentlicher Bestandteil dieser Wirkung, also dieses Faszinationsmoment, dass man quasi der Maschine beim Denken zusieht.
Genau.
Ne? Sehr
also,
clever.
Ich sag mal so, diese Free-Version, die es im Moment gibt, es gibt ja auch GPT Plus, was dann ungefähr $20, also 18 Euro kostet. Klar, diese Free-Version ist nicht immer verfügbar. Das sieht man, wenn man mal ein bisschen testen will, dann sagt er plötzlich, hey, ist zu viel los, sorry. Das hat wahrscheinlich dann natürlich auch mit der Rechenleistung zu tun, weil es ist schon echt Wahnsinn, was das alles auch kostet. Also ich habe mal gelesen, die täglichen Kosten für den Betrieb von ChatGPT werden auf über 100.000 US-Dollar halt geschätzt. Ne? Und das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man halt überlegt, okay, die machen das jetzt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Nichtsdestotrotz verstehen halt auch viele Menschen nicht, dass dadurch diese KI auch trainiert wird, ne? Dadurch natürlich ChatGPT Unmengen von neuen Daten und Anfragen bekommt, um auch wieder zu lernen. Das heißt, jeden Tag, wo ich halt wieder ChatGPT nutze, ist ChatGPT wieder ein Stück schlauer geworden auch. Es ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber es macht nichts anderes als die alten Nokia-Handys mit T9. Also man gibt einen Text ein und GPT versucht vorherzusagen, was der nächste Textbaustein ist.
Daher kommt ja auch quasi das Wahrheitsproblem, das ChatGPT hat. So eine ganz witzige Anekdote ist ja die Frage an ChatGPT, welche Tiere hat Moses mit auf die Arche genommen? Und dann fängt ChatGPT an zu erklären, ja, von jeder Tierart zwei Exemplare auf die Arche. Und dann unterbricht man ChatGPT und sagt, Entschuldigung, es war ja gar nicht Moses, sondern es war Noah mit der Arche. Dann entschuldigt sich ChatGPT und sagt, Entschuldigung, er hat aber offenbar es tatsächlich einfach den Zusammenhang nicht verstanden. Und dieses Wahrheitsproblem taucht ja immer wieder auf und zwar auch in einer relativ signifikanten Anzahl. Ne?
Ja, richtig. Und das wird auch noch eine große Herausforderung sein, glaube ich, für OpenAI und für alle Tech-Unternehmen, die solche Tools verbreiten. Weil am Ende des Tages muss man sich natürlich auch vor Augen halten, dass insbesondere wenn jetzt durch Bing und auch durch Google Bard dann auf noch mehr Daten und auf das Internet zugegriffen werden kann, dass wenn immer mehr sozusagen Menschen darüber sprechen, dass zum Beispiel Melbourne die Hauptstadt von Australien ist, dann wird irgendwann auch ein KI-Tool sagen, die Hauptstadt von Australien ist Melbourne.
Obwohl es, wie jeder weiß, Canberra
ist. Richtig, genau. Das heißt also, das ist das sind alles so Themen, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man weiß, was ChatGPT ist, was ChatGPT kann, wo die Schwächen liegen, was dann so ein bisschen die Erwartungen und auch die Faszination so ein bisschen bremst und wo man dann eben sagt, Mensch, ich beschäftige mich doch mal mehr damit, welche Chancen bietet mir das Tool, insbesondere jetzt hier für uns als Agentur, um eben halt geistige Routinearbeiten zu vereinfachen oder zu automatisieren. Und ich glaube, da hat keiner was gegen. Ne?
Müssen wir eigentlich was wissen über OpenAI und über das Konsortium, das dahinter steht? Ist das relevant für unsere Arbeit? Ist das interessant? Woher kommt ChatGPT und was bedeutet das für uns?
Ja, also ChatGPT kommt von OpenAI. Seit 2019 ist sozusagen OpenAI in der Kommerzialisierung unterwegs. Das heißt, vorher waren die Non-Profit und seit 2019 sind die auf Profit aus. Und dann hat sozusagen Microsoft erstmal mit 1 Milliarde und vor kurzem eben mit 10 Milliarden dort investiert und hat ja jetzt auch angekündigt und mit Bing das jetzt auch wahrgemacht, diese Technologien, diese Sprachmodelle in ihre Office-Produkte sozusagen zu integrieren. Ne? Und da ist natürlich, Microsoft hat natürlich eine riesen Marktmacht. Also wenn man sich vorstellt, dass das jetzt demnächst vielleicht in Word oder in Excel integriert ist. Das heißt, ich schreibe einen Text in Word und immer wenn ich halt das Gefühl habe, ich kann jetzt da noch ein bisschen was tweaken oder ich möchte gern jetzt noch irgendwelche Informationen dort einfließen lassen in den Text, dann brauche ich nicht zu ChatGPT gehen, da irgendwie warten, bis Kapazitäten da sind und so weiter, sondern ich kann in Word dann wirklich Fragen stellen, den Chat bitten, irgendwelche Dinge sozusagen zu entwickeln und das im Dokument ändern.
Ich glaube, diese Integration in die Tools ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir arbeiten ja mit Teams bei Territory und auch da haben wir ja jetzt schon Antwortvorschläge, die sich natürlich noch auf sehr limitiertem Niveau bewegen. Also ja, nein, danke, super und so, die man direkt auswählen kann, die manchmal aber auch schon wirklich, man merkt, inhaltlichen Bezug herstellen. Also zum Beispiel gute Besserung wird immer sofort angeboten, wenn es irgendwie um Krankheit geht. Und künftig wird es dann natürlich so sein, dass ich mir eigentlich auch in diesem Chat wahrscheinlich ganze Antworten generieren lassen kann. Ne? Also es ist ja dann der nächste Schritt, einfach zu integrieren. Was interessant ist, was ich gesehen habe, ist, wir haben ja bei Videocalls immer das Problem, dass du nicht gleichzeitig in die Kamera gucken kannst und auf die Notizen gucken kannst, dass deine Augen also nicht immer in die Kamera schauen und du die Leute direkt ansprichst. Dafür gibt es ein Tool, das heißt Casablanca AI und es wird demnächst auch, ist glaube ich auch schon aufgekauft worden, kann demnächst integrieren werden. Also ich wage mal die Prognose, dass wir in Teams-Calls in einem halben Jahr oder so die Möglichkeit haben, per Knopfdruck unsere Augen immer Richtung Kamera ausgerichtet zu haben.
Ja, das finde ich ein super Tool und da kann ich mir vorstellen, was ich jetzt auch schon gesehen habe an anderen Tools, insbesondere zur Videoerstellung und so weiter, dass das wahrscheinlich, ja, dass man das gar nicht merkt, dass das jetzt eine KI macht, sondern dass man denkt, derjenige, ja, guckt in die Kamera und guckt sozusagen auch die Audience an.
Ich glaube, also mir ist vor allem aufgefallen, ich komme ja aus dem Video- und Podcast-Produktionsbereich. Gerade in diesem Medienproduktionsbereich gibt es mittlerweile irrsinnig viele Helferlein, so, ich nenne sie immer so Magic Buttons, die einfach mittlerweile ganz viele Tätigkeiten ersetzen, die früher Spezialisten vorbehalten wären, die man teilweise rausgegeben hätte. Also ein Beispiel, man kann mittlerweile auch schon im Bewegtbild, das sind diese ganzen Adobe Sensei Tools, die es jetzt gibt, im Bewegtbild einfach Objekte rausstempeln. Das war vorher irrsinnig schwierig. Man musste Frame für Frame rotoskopieren. Also wenn man zum Beispiel, man stellt sich eine Autowerbung vor und im Hintergrund ist ein falsches Modell im Straßenverkehr unterwegs, ja, dann kann man das mittlerweile einfach sogar aus dem aus dem Bewegtbild einfach rausstempeln. Das geht ziemlich zuverlässig. Auch solche Geschichten wie, die man im Schnitt hat. Die Musik passt nicht auf die Länge meines Spots. Es gibt mittlerweile kleine Tools, die die Musik neu berechnen, sodass sie musikalisch klingt, im Takt bleibt und auf die Länge des Spots gerechnet wird. Und da gibt es irrsinnig viele kleine Helferlein, die einfach immer besser werden, jetzt schon funktionieren. Im Podcast-Bereich haben wir immer das Problem, dass wir, du hast jetzt ein super Studio zu Hause quasi, aber ganz oft spreche ich mit Leuten, die kein gutes Mikro haben oder keine guten Räumlichkeiten, wo sie sprechen können. Mittlerweile sind diese Audio-Enhancement-Tools eigentlich so gut, dass ich einen Audio-File hochladen kann und der Raumklang einfach rausgerechnet wird und es ziemlich gut funktioniert, quasi Studio-Qualität in der Postproduktion herzustellen. Und vielleicht eins noch, was ich wirklich als echten so Game-Changer empfinde. Ich schneide diesen Podcast mit Descript, das ist ein Tool, das den Einstieg ins Script-Editing ermöglicht. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied, weil dieses Tool automatisch, ich lade einfach die Audiodateien des Podcasts hoch, es generiert automatisch ein Transkript und ich kann dann in diesem Transkript editieren und das Audio wird automatisch angepasst. Das heißt, ich nehme einfach einen Satz raus, der mir nicht gefällt, sehe den im Text, lösche ihn aus dem Text wie aus dem Word-Dokument und das Audio wird automatisch dazu geschnitten. Und das ist natürlich ein total totaler Gamechanger, weil auf einmal Leute in die Lage versetzt werden, einfach Podcasts komplett zu produzieren, auch Videos zu produzieren und zu schneiden, die einfach überhaupt gar nichts mit Postproduktion oder Schnittprogrammen zu tun haben.
Ich glaube, wenn ihr über das ganze Thema Kreation nochmal sprecht, da gibt es Midjourney, das ist auch ein Tool, wo wir viel ausprobieren. Das kennt man auch von LinkedIn, hat man schon mal gesehen. Da kann man zum Beispiel eingeben, was weiß ich, generiere mir ein Bild von Superheroes, die deprimiert Newspaper lesen und dann sitzen da halt Superman, Batman und so weiter, die da etwas grimmig guckend, ne, Zeitung lesen. Mega cool, dass durch Eingabe von Wörtern dann Bilder entstehen. Und das Thema besprechen wir vielleicht gleich auch nochmal, aber hier vielleicht schon mal so ganz kurz das ganze Thema Bildrechte, das ganze Thema Juristerei sowieso ist natürlich heiß diskutiert, insbesondere bei Bild, glaube ich, noch mal viel intensiver als bei Text. Aber das sind natürlich jetzt auch so Sachen, wo gerade ganz, ganz, ganz viel Diskussion ist und auch ganz, ganz viele Institutionen schauen, wie gehen wir damit um, ne? Dass da, also wem gehören die Daten? Und auch da sage ich auch immer intern meinen Mitarbeitern, bitte jetzt keine Kundendaten da rein, keine persönlichen Daten, weil das ist natürlich alles offen. Und genauso wie bei DeepL, wo ich halt mir vorstellen kann, dass viele Kanzleien oder auch Versicherungen dort irgendwie personenbezogene Texte rein pasten und damit arbeiten, sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass auch dort Datenschutz natürlich irgendwie eine Rolle spielt.
Überhaupt ist, glaube ich, die Schwelle des professionellen Umgangs mit Inhalten nochmal eine andere, weil es ist ja so, man probiert privat ChatGPT aus und oder probiert diese Bildgeneratoren aus und ist unglaublich beeindruckt. Aber es hat natürlich unsere professionelle Arbeit, Agenturarbeit, Kundenarbeit nochmal ganz andere Voraussetzungen. Du hast ja gerade die Bildgeneratoren angesprochen. Und ein riesiges Problem ist natürlich neben den Daten und neben den Bildrechten, die man besprechen kann, ist, ich glaube, man nennt es Konsekutivität. Also, dass man kaum Bilder erstellen kann, die aufeinander aufbauen. Was natürlich wichtig ist, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite. Wenn ich ein Motiv generiere und der Kunde sagt, mach's doch nochmal bitte ein bisschen so oder mach's ein bisschen so oder mach unser Logo größer, mach's kleiner, größer. Man kennt das ja. Dann ist die KI nur sehr schwer in der Lage, in Bildgeneratoren diese Befehle quasi anzupassen, weil wir haben ja immer diesen Blackbox-Effekt bei Bildgeneratoren, dass jedes Mal quasi ein bisschen was Neues entsteht. Zwar entlang des Prompts, aber ich kann nicht wirklich beherrschen, was am Ende entsteht. Und genauso ist es ja so, dass wenn wir texten für eine Marke, ja auch Tonalität natürlich ein Riesenthema ist. Ne? Also wie schwer ist es, eine KI zu trainieren auf eine Tonalität einer Marke? Gibt es dafür auch schon Tools? Also kann ich quasi ein Tool mit lauter Assets und Texten dieser Marke füttern und dann am Ende entsteht dann so quasi die Vorgabe für die Tonalität dieser Marke?
Also das ist eine super Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, die genau richtig ist und die sich viele Agenturen stellen müssen. Ich bin ja jetzt Marketer und nicht unbedingt ein Tech-Nerd und deswegen sehe ich mich jetzt auch nicht so als Experte für genau dieses Thema. Ich komme ja eher von der Anwenderseite im Marketing und teste eben diese ganzen Tools und lerne sehr viel und versuche diese Learnings auch sozusagen ins operative Agenturgeschäft zu integrieren. Ich kenne aber einige Gründer auch von AI-Unternehmen und die haben sozusagen eine eigene KI aufgebaut und füttern die und haben auch Programmiererteams sozusagen. Das ist also schon eine sehr aufwendige Sache. Das heißt, ich muss programmieren, ich muss füttern, ich muss diese KI anlernen und das ist viel Arbeit, das ist viel Aufwand. Am Ende ist es auch viel Geld, was ich dort reinstecken muss und es wird natürlich sehr technologisch und da muss sich jeder fragen, für welchen Kunden lohnt sich das jetzt heute schon, dass ich heute als Agentur Geschäftsführung sage, ich investiere in eine eigene KI, die ich für meinen Kunden XY anlerne und entsprechend dann aber auch mit Programmierern und mit vielleicht auch weiteren Investitionen sozusagen anreichern muss.
Das Problem, das mir dabei in den Sinn kommt, ist, Marken kommunizieren ja nicht einheitlich. Ne? Also da ändert sich mal eine Strategie, da ändert sich eine Kampagne, da ändert sich eine Tonalität und auch sozusagen die Exekution der einzelnen Kanäle und dann meinetwegen der einzelnen Länder und so ist ja überhaupt nicht einheitlich. Das heißt, oftmals behaupten ja Marken von sich, sie haben eine bestimmte Tonalität und einen wiedererkennbaren Klang. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal die Assets von einer Marke einsammeln würde und alles, was geschrieben und publiziert und verbreitet wird und damit eine KI füttern würde, glaubst du, dass da überhaupt ein einheitliches Bild rauskommen würde? Ich habe da so meine Zweifel.
Naja, ich glaube, dass das schon möglich ist, weil wie gesagt, auch bei den Ergebnissen, die jetzt ChatGPT auswirft, wenn ich dort bestimmte Prompts eingebe, das ist ja schon eine, ich sag mal, neue Version dessen, was es schon gibt. Und wenn eine Marke sagt, ich möchte irgendwie weiterhin so kommunizieren wie die letzten 5 Jahre, ja, dann glaube ich schon, dass da brauchbare Dinge rauskommen, die eben dann auch markengerecht sind, die wenn die Markenbekanntheit stimmt, wenn die Ziele erreicht werden durch auch die Markenarbeit, dass dann durchaus durch KI, ne, weiter fortgeführt werden kann. Aber wirklich was Innovatives, Neues entsteht dadurch nicht. Und da, glaube ich, ist es doch sehr wichtig, dass der Mensch dort die Impulse setzt und eben auch menschliche Kreativität gefragt ist, die dann wieder dazu führen kann, dass wenn ich ein gewisses Grundkonzept habe, das mit der KI zu optimieren. Aber ich glaube, die Impulse des Neuen, die müssen über den Menschen kommen.
Was hast du denn noch für Tipps, für Hinweise, die sich interessierte Leute vielleicht mal anschauen können, um da ein bisschen mehr einzusteigen? Hast du noch interessante Tools, die du erwähnen möchtest oder Artikel?
Ja, also ich glaube, was vielleicht für viele interessant sein könnte, ist, es gibt ein AI Training Institute. Auf dieser Seite, können wir ja auch mal verlinken in den Shownotes, gibt es so eine Übersicht von Use Cases, das heißt für SEO, für E-Commerce, für E-Mail-Marketing, für Social Media gibt es dort ganz gute Use Cases und Beispiele, was man ChatGPT füttern kann als Prompt, um einfach da mal so ein bisschen auszuprobieren als Marketer. Genau, finde ich diesen Prompt-Guide von AI Training Institute ganz, ganz interessant. Dann, was so den Überblick an KI oder AI-Tools angeht, gibt es auch zwei Seiten, die ich empfehlen kann. Das eine ist thereisanaiforthat.com, wo eben halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Tools sozusagen aufgelistet sind, wo man so ein bisschen mal rumsuchen kann. Und eben halt die URL toolsforhumans.ai, wo auch noch mal die gängigen KI-Tools sozusagen aufgeführt sind.
Interessant finde ich auch ein bisschen ähnlich ist Copy AI, was auch ein ChatGPT-basiertes Tool ist, wo ich aber, das ist ein bisschen userfreundlicher, das heißt, ich kann mir direkt schon aussuchen, will ich einen Instagram-Post texten, will ich einen LinkedIn-Post texten, will ich einen Werbetext haben oder einen Sprechertext für eine Werbung und so weiter. Das finde ich ganz praktisch, weil es schon quasi unsere Arbeit ein bisschen vordenkt und vorkonfektioniert. Copy AI. Was auch vielleicht interessant ist, ist nicht nur das produzierende Gewerk, sondern auch unsere Agenturarbeit ist ja betroffen von dieser, sagen wir, KI-Revolution. Also zum Beispiel, wie ich Präsentationen gestalte, wie ich E-Mails schreibe und so weiter. Und da, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, es ist noch, glaube ich, in einem frühen Stadium, aber ich finde es wahnsinnig interessant, ist Tome. Ja. Die Tome-App, wo man quasi auch mit einem Prompt direkt sich Präsentationen ausgeben lassen kann und die natürlich auch nicht auf dem Niveau sind, wie wir es ja gerade schon, das scheint ja so unser Grundthema zu sein hier, natürlich nicht gleich verwenden können, aber sie sind ein sehr guter erster Wurf und schon mal ein ganz guter Guide, weil was Tome tut, es nutzt einerseits ChatGPT für den Text und wirft dir dann einzelne Slides und eine Struktur für die Präse aus und auf der rechten Seite generiert es dir mit DALL-E 2 direkt thematisch passende Bilder zu diesen Slides. Und das ist natürlich, wenn man schnell sein will, wenn man schnell einen ersten Wurf haben will, an dem man sich entlanghangeln will, schon mal ganz interessant, finde ich.
Ja, also das Tool finde ich auch super. Und ich glaube, davon werden wir auch in Zukunft immer mehr Tools sehen, die eben so verschiedene KI-Tools zusammenbringen, ne? Sowohl Text als auch Bild. Das wird die Zukunft sein. Ne? Da müssen wir, glaube ich, nur mal schauen, ob das dann wirklich uns weiterbringt, weil Am Ende des Tages ist das, glaube ich, immer noch, zumindest heute, eine Wunschvorstellung, dass ich dort irgendwie eingebe, ich bin folgende Firma, ich habe folgende Zielgruppe, ich habe folgende Produkte, bitte entwickeln mir eine Markenstrategie und eine Kampagne und eine Webseite und die Creatives dazu und spiel die irgendwie automatisch aus. Also ich glaube auch nicht, dass so Maschinen Menschen ersetzen, sondern ich glaube, dass Menschen, die es lernen, mit KI besser zu arbeiten, Menschen ersetzen werden, die sich nicht mit KI auseinandersetzen.
Das beantwortet natürlich so ein bisschen diese Frage, die alle immer etwas oberflächlich und naiv sofort stellen, was ist eigentlich mit den Arbeitsplätzen?
Ja.
Wobei auch da, ich würde, glaube ich, an manche Arbeitsplätze schon so ein kleines Fragezeichen noch machen. Das bezieht sich aber hauptsächlich an, und die würde ich auch nicht sagen, die sind wegrationalisiert, aber die haben schon vielleicht einen größeren Einfluss. Und das sind Geschichten, die halt viel auch mit einzelnen Ausführungstätigkeiten zu tun haben, repetitiven Tätigkeiten. Ich habe es vorhin schon angesprochen bei der Bildretusche. Da haben wir früher teilweise, es gibt eine Anekdote, wo wir mal den Vorstand eines Automobilkonzerns gefilmt haben und hinterher saß die Krawatte schief, weil am Set keiner drauf geachtet hat. Und dann mussten wir diese Krawatte retuschieren und konnten das im bewegten Bild nicht selber tun und haben das rausgegeben an ein Posthaus hier in Hamburg und das hat 5.000 Euro gekostet. Das sind natürlich Sachen, die wir jetzt nicht mehr rausgeben müssen. Das bedeutet aber auch natürlich, dass dieses Posthaus solche Jobs nicht mehr macht. Und in diesem produzierenden Bereich gibt es, glaube ich, schon ganz, gibt es ziemliche Umwälzung durch diese vielen, sagen wir, Magic Buttons, die es so gibt. Jetzt schaue ich mal noch, was ChatGPT denn möchte, was ich dich noch frage. Wir haben eigentlich schon relativ viel abgearbeitet. Hier steht noch als letzter Punkt Zukunftsperspektiven. Sprechen Sie über die zukünftigen Entwicklungen von ChatGPT und wie sich dessen Anwendung im Marketing verändern wird. Jetzt kommt ja so die nächste Iterationsstufe mit GPT-4. Kann da eigentlich dieses Wahrheitsproblem gelöst werden? Ist es eine grundsätzliche Systematik oder wird das bleiben?
Nein, ich glaube, das wird immer bleiben. Ne? Wenn man sich mal anschaut, wie Google funktioniert hat oder auch heute funktioniert, das normale Google, die normale Suchmaschine, dann sucht man nach was und man bekommt sozusagen Webseiten ausgeworfen, auf die man aber als Mensch selber drauf geht und wo man den Kontext sieht und eben auch relativ schnell erkennt, ist das eine seriöse Seite, ist das eine unseriöse Seite und kann dort sozusagen noch selber sozusagen die Bewertung vornehmen. Und das macht halt ChatGPT nicht. Und das wird es auch in Zukunft nicht machen. Das heißt, es wird nach wie vor eine Herausforderung bleiben für die Anbieter solcher Tools und auch für die Anbieter der von Suchmaschinen, Wahrheit von Unwahrheit irgendwie zu unterscheiden. Auch das Thema ethische, moralische Fragen, Rassismus. Das sind natürlich diese ganzen Themen, wo die Tech-Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt werden, um ja die Einsatzbereiche dieser Tools irgendwie einzuschränken auf das, was irgendwie sinnvoll ist und auch wenig gefährlich. Und dort, wo eben halt eigentlich ein Mensch über Dinge entscheiden muss, aufgrund der Fehlbarkeit einer Maschine, sollten halt dann auch dem Menschen vorbehalten sein. Ne?
Wo ich ja ein bisschen Angst habe, ist vor so quasi waffenfähigem Bullshit. Also was ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass wenn du LinkedIn aufmachst oder auch manche Infoartikel oder SEO-Artikel, dass du sozusagen sehr aufgeblasenen, wortreichen Content hast, der eigentlich nur Kompetenz simuliert. So, besonders auf LinkedIn wird ja sehr viel Kompetenz simuliert. Und ich habe natürlich Angst, dass einfach mit der Skalierbarkeit dieser Technologie wir in einem Meer von Bullshit versinken. Ja, glaubst du das nicht
auch? Das glaube ich auch. Also ich glaube, wie gesagt, ich sehe auf der einen Seite den Vorteil durch diese Substitution von geistiger Routinearbeit, die ja wirklich echt blöd macht, ne? Also ich meine, es gibt ja Menschen, die heutzutage Dinge machen müssen, geistiger Art, die echt nicht schön sind. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass sehr, sehr viele Texte demnächst durch die KI erstellt werden, wenn dort viele Unwahrheiten drin sind, dann ersticken wir, glaube ich, in einem Meer von Trivialität sozusagen, ne? Auch das ist ein Riesenthema, glaube ich, ne?
Glaubst du aber, also, dass wir dann wiederum in der Lage sind, auch technisch zu detektieren sozusagen oder auch einfach ein besseres Fact-Checking? Wird das nicht die sozusagen die große Ära des digitalen Fact-Checkings gleichzeitig auch werden?
Definitiv. Also ich glaube, wenn man das auf die Spitze treibt, dann wird das sozusagen ein Wettrennen der KI-Tools, die, ich sag mal, Content erstellen und Tools, die KI-Content irgendwie versuchen zu identifizieren und vielleicht zu deklassifizieren. In einem anderen Zusammenhang wird ja schon gescherzt, dass dann auf LinkedIn gar nicht mehr die Personen miteinander sprechen, sondern nur noch die KIs der Person. Und dann wird das wirklich alles so relativ trivial und unmenschlich. Am Ende des Tages, das wissen wir ja auch aus dem Thema Content Marketing, die neue Währung ist nach wie vor Relevanz. Und relevant werde ich, wenn ich halt mich als Unternehmen, als Marke damit beschäftige, in welcher Phase der Customer Journey der User oder der Kunde irgendwie welches Thema hat, ne, und wie kann ich einen wirklichen Mehrwert stiften mit dem, was ich an Content zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal im richtigen Format halt anbiete. Und da kann KI natürlich helfen. KI kennt meine Kunden, wenn ich sozusagen Informationen über meine Kunden habe. KI kann aus verschiedenen Content-Pieces sozusagen das Content-Piece rauspicken, wo die KI weiß, dass das jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit hat, einen Mehrwert zu stiften und so weiter. Am Ende des Tages muss aber der Mensch dieses ganze Ökosystem orchestrieren und immer wieder auch überprüfen, inwieweit der Rezipient sozusagen das auch gut findet und damit leben kann. Ne?
Mhm. Ich meine, ganz viel davon haben wir ja schon gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Ausblick geben, vielleicht was denkst du denn, wie so in 1, 2, 3, vielleicht auch 5 Jahren unsere Marketinglandschaft und unsere Arbeit aussehen wird?
Ja, es ist ja so, dass in der Geschichte der Menschheit die Menschen schon vor allerlei neuen Technologien Angst gehabt haben. Der Mensch hat sich aber immer angepasst. Mit der künstlichen Intelligenz ist es nicht viel anders aus meiner Sicht. Denn wenn der Mensch es irgendwie schafft, die Aufgaben viel leichter, viel schneller zu erledigen mit dieser künstlichen Intelligenz, dann bleibt viel mehr Zeit für das, was wir eigentlich machen wollen. Oder halt jetzt am Beispiel eines Redakteurs mehr Zeit für die wesentlichen und anspruchsvollen Expertenaufgaben. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel noch sehen werden und dass auch die Dynamik, die jetzt gerade im Markt herrscht, vielleicht sogar auch einen Gartner-Hype-Cycle überholen wird. Was super spannend ist, ist ja gerade, was bei Google passiert, also quasi der Platzhirsch der Suchmaschinen, die sich natürlich sehr angegriffen gefühlt haben und direkt mal mit der Ankündigung von Google Bard sozusagen da jetzt ja auch liefern müssen. Das ist ein anderes Sprachmodell, also es wird dann mehrere Sprachmodelle geben, also das ChatGPT basiert auf GPT 3.5, Bing basiert auch auf GPT, allerdings schon GPT 4, das ist ein Vielfaches leistungsfähiger. Und ich denke eben, was ich eben so skizziert habe, also wenn wir dann in Google Sheet sozusagen Intelligenz haben, wenn wir in den Office-Produkten von Microsoft mehr Intelligenz haben, das werden wir sehen. Das heißt, wirklich Tools, die heute noch ein bisschen spooky wirken oder Angst machen, werden wir ganz normal nutzen, wenn wir wissen, wie wir sie vernünftig nutzen, wie zuverlässig das ist und wie ich sie anwenden muss. Und dann wird es hoffentlich Routinearbeiten einfacher machen, nicht aber den Mensch und die menschlichen Überlegungen ersetzen, sondern ich glaube, das wird auch hoffentlich so sein, dass es immer bleiben wird.
Das hört sich doch nach einem guten Schlusswort an. Okay, vielen Dank, lieber Markus. Da war, finde ich, echt ganz schön was dabei zum Weiterverfolgen und drauf rumdenken. Wir haben euch in den Shownotes nochmal eine Linkliste zusammengestellt, in der ihr die ganzen Tools, die Websites und Artikel findet, die wir heute hier angesprochen haben. Also schaut bitte einmal in die Shownotes und wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr ja gleich diesen Podcast abonnieren und auch weiterempfehlen. Heute ging es ja eher so um die Tools und die Technologie, die redaktionellen Prozesse und dergleichen. In der kommenden Folge wollen wir uns dem Thema dann, wie gesagt, einmal von der kreativen Seite nähern und fragen, wie wir als Agenturkreative eigentlich jetzt mit diesen mächtigen Tools umgehen und was das für uns verändert. Und dazu habe ich mir Molly Beiha eingeladen, Kreativlead aus München. Und wir steigen einmal ganz tief in die Debatte um Kreation und künstliche Intelligenz ein. Bis dahin gute Zeit, danke fürs Zuhören und tschüss.